Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Stell dir vor, du bist bewusstlos, kein Ausweis, keine Angehörigen, überhaupt keine Infos, keine Medikamente, keine Vorerkrankung, wir wissen einfach gar nichts. Was sollen wir tun? Raten? Symptombehaftet arbeiten? Ja, das könnten wir, das tun wir auch im Rettungsdienst. Einfach handeln und dann tun wir plötzlich was Falsches, weil wir zum Beispiel nicht wussten, was man jemand eine Allergie hat. Mike.
Richtig, und das ist genau das, was uns immer wieder was für Unsicherheiten sorgen kann oder eben auch leider mal zu falschen Behandlungen. Von daher, ja, gibt es jetzt ein Gadget, eine Sache, die auf dem Weg ist, die noch ein paar Hürden und Tücken hat, aber ich glaube, eine riesengroße Chance für die, vor allem die Präklinik ist.
Genau, wir reden heute über die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Ganz frisch rausgekommen, die Diskussionen sind heiß. Für manche ist es ein Zukunftsversprechen, für andere wieder ein großes Risiko und vor allen Dingen ein IT-Monstrum, ja.
Du sagst es. Von daher, wenn ihr wissen wollt, wie wir das alles aufgearbeitet haben, was Vor- und Nachteile des Ganzen sind, wo aber vor allem wirklich gute Chancen in dieser ganzen Sache liegen, bleibt dran.
Ja, vor allen Dingen fragen wir uns, was bringt die EPA überhaupt für den Rettungsdienst? Also ist es wirklich wichtig? Und wir zählen eben Chancen, Risiken, aber eben auch einen Realitätscheck auf. Also wir gucken einfach mal, bringt das überhaupt was? Und reden natürlich auch über jüngste Angriffe, die dahingehend schon passiert sind, obwohl das Ding eigentlich noch gar nicht so in use ist. Also, schnappt euch einfach eine kleine Infusion, nuckelt dran oder ein Kaffee oder so, weiß ich nicht. In Holi wäre ganz gut und dann hören wir uns gleich.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy Split.
Geil.
Herrlich, oder?
Also, eine Kanne-Infusion finde ich auch super, diese Aussage.
Das sollte man einfach mal machen, so eine schöne Kanne rein. Ja, also es ist ja wirklich viel passiert und erstmal, Freunde, wir sind wieder da.
Huhu, ja.
Ja. Ihr konntet uns ja letzte Woche quasi im Fernsehen sehen, Tigerentenclub, sage ich nur, Stuttgart. Toll. Es war wirklich toll.
Das war, ne? So schön.
Also wir können es noch gerne noch detaillierter beschreiben. Es ist erstmal so, du kommst in ein riesen Studio rein, wo du dich fragst, wie viele Lampen braucht man für so eine Fernsehsendung? Ja.
Nee, ja. Nein, das muss man anders sagen. Wir waren im Studio und Chris hat ungefähr 5 Minuten nichts mehr gesagt. Er hat nur in die Decke geguckt und dann mit so offenem Mund so, Mike, wir müssen unser Studio umbauen und ungefähr noch 3 Häuser verkaufen, die wir nicht besitzen, damit wir uns das Studio hier leisten können.
Ist wirklich so.
Wahnsinn.
Eine Riesentechnik. Ja. Aber und das Studio sah wirklich schick aus.
Ja,
ne?
Absolut.
Also ihr habt ja immer nur Ausschnitte davon gesehen, aber wenn man das mal in Gänze gesehen hat, das packen wir auch nochmal in Reel rein. Das ist schon gigantisch, vor allem wenn dann auch noch deine Bilder drauf prangen und vom Rettungsdienst und dann sind da so coole Gadgets, so vom Erste Hilfe und die 112 ganz groß.
Dieser uralt Erste Hilfe Koffer.
Ja,
von vor. Keine Ahnung.
Mann. Der roch auch. Wo auch immer die den her hatten. Das war auf jeden Fall spannend. Hat tierisch viel Spaß gemacht. Ich glaube, die ganze Crew hatte auch Spaß, weil sie halt mit uns ja ein bisschen Action erlebt haben. Sonst ist es ja immer so beim SWR, du hast ja auch coole Sendungen so mit Quatschen, Diskutieren und sowas. Aber das ist halt immer, da fährst du mit 3 Kameras und dann ist gut. Und bei uns mussten die ja raus, da mussten wir gucken, Toncheck. Dann ist der RTW, der musste auf der Stelle parken und hast nicht gesehen. Also das war schon, hat Spaß gemacht
das mit
Fernsehen.
Das war toll. Und vor allem mit der super tollen Hilfe der Johanita aus Stuttgart, die uns RTW gebracht haben, noch ganz tolle Kollegen, die uns kurz eingewiesen haben, wie das da alles läuft. Es war wunderschön. Danke an dieser Stelle natürlich an die Johanita aus Stuttgart, Baden-Württemberg. Danke an das ganz tolle Team vom SWR, an unseren super genialen Moderator, den Johannes. Das war einfach, also der hat mich komplett abgeholt. Ich war irre nervös. Ich habe Rotz und Wasser geschwitzt. Es war ganz schlimm für mich.
So. Und er war noch nicht bei den Scheinwerfern, da hat er schon geschwitzt.
Und das war ganz fürchterlich, weil es ja auf einmal live heißt und wir können nicht nochmal drehen. So, okay. Und dann hast du da so ein geiles Team. Gut, mein Held Günter Kastenbrosch. Boah, das war toll.
Und mal so ein bisschen aus dem Backstage zu reden. Das, was da gezeigt wurde alles, ne, live, das haben wir tatsächlich vorher, also 1-2 Stunden vorher erst alles mit dem Team quasi entwickelt. Sprich, das ist nicht so, dass wir da ein totales Skript fahren. Schon so von wegen, da dann macht ihr das und das. Aber wir haben das wirklich so, okay, das ist der RTW. Da haben wir uns alle den RTW angeguckt, mit Kameraleuten, mit Beleuchtung, mit Ton, mit Regie und alles mögliche. Und auf jeden Fall haben wir da entwickelt, was könnten wir jetzt hier machen? Was könnten wir hier zeigen? Weil wir haben ja auch immer nur so 5 bis maximal 10 Minuten in so einem Slot Zeit. Und ihr wisst ja, im Rettungsdienst, da dauert immer alles ein bisschen länger manchmal auch, ne? Wenn man was erklärt vor allen Dingen. Das ist ja nicht einfach mal nur so ein bisschen erklären. Und dann auch noch nicht in Fachwörtern reden. Ja?
Genau.
Da hat er dich ja so ein bisschen erwischt. Mit dem Sonder- und Wegerechte.
Mit den Sonder- und Wegerechte, ja, das ist halt so. Aber auch da hat er geil reagiert. Was ist das ja am Blaulicht? Wir dürfen über rote Ampeln fahren.
Ja, genau. Erklärt das den Kindern mal so, ne? Weil gucken ja auch Kinder zu, aber der Chat ist auch explodiert.
Das war.
Wir guckten auf dieses iPad, dachten so, wie sollen wir das alles in 5 Minuten schaffen? Ja. Eieiei.
Aber meine absolute Heldin des Tages war unsere Kindermoderatorin.
Herrlich, oder? Oh. Sie hat also wirklich, also wie man als, ich glaube, 11- oder 12-jähriges Kind.
11 war sie.
Ja, genau. So tough vor der Kamera reden kann, ohne da eingewiesen zu sein, ohne großartig. Ich habe mit ihr vorher nochmal geredet, gesagt, ja, am Anfang ist man immer ein bisschen nervös, aber das mache ich jetzt schon öfter so, dass ich so, okay, gut, wenn sie das schafft, ja, dann schaffe ich das auch. Aber die war wirklich Zucker. Also die hat wirklich Spaß gemacht.
Die hat auch gut mitgemacht, auch auf der Trage und so. Das
Ach, herrlich. Aber es war halt schade, also ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Reden, aber natürlich wichtig ist natürlich die Competition der Frösche gegen die Tigerenten und das war natürlich immer das Highlight und das darum geht's ja auch, ne? Dass man mit denen dass die ihre Show da bekommen und so weiter. Und wir haben halt einen kleinen Part davon gespielt, der aber ganz schön eingeschlagen hat. Fand ich, also danke für die Feedbacks, auch die von euch gekommen sind.
Ja,
kam ja irrsinnig viel.
Es war auf Arbeit total geil. Kommst dann so zurück und gehst auf Arbeit und sonst, die meisten gucken ja Formate, in denen wir sonst zu sehen sind, nicht zwingend. Und da auf einmal wirklich, Alter, da denkt man hat Wochenende Ruhe, dann sehe ich dich da irgendwo im Kinderkanal. So.
Ja.
Du hast Kinder, oder? Ja, und wir gucken jeden Samstag Tigerentenclub.
Schön. Ja, dann guckt der Mike mal rein. Ne? Nein, war auf jeden Fall das schön. Ansonsten sind wir ja noch weitergereist, haben noch andere Sachen gesehen. Wir waren bei der Firma Mefina, haben uns da noch ein paar tolle Techniken angeguckt. Dazu kommt demnächst auch noch mehr. Mit einer schönen Vakuummatratze und Steinwegtrage und interessanten High-Fidelity-Simulatoren. Also da war ja eigentlich alles mit dabei. Und es sind auch super viele Nachrichten gekommen. Wir haben die Zugfahrt ja auch ein bisschen genutzt, um dort einfach Nachrichten zu lesen. Und wenn ich jetzt gerade auf dein Handy gucke, spielst du tatsächlich während der Aufnahme dieses Podcasts jetzt irgendwelche Handyspiele?
Parallel. Man muss immer klicken. Das sind diese Idle-Spiele. Ach, das ist doch mal. Ich höre dir zu.
Also mich hat es gewundert, dass es während des Live-TVs nicht gemacht hat. Aber selbst da hätte er wahrscheinlich mitgespielt. Und es ist wieder einiges eingetrudelt, natürlich auch an Fragen. Aber wir wollen heute hauptsächlich natürlich fachlich mal über die EPA reden. Das soll auf jeden Fall raufkommen. Und da gucken wir doch gleich mal so ein bisschen in unsere Redaktion rein. Da sind natürlich auch Fragen gestern nochmal wieder gekommen. Ja, was ist das stärkste Schmerzmittel im Rettungsdienst, finde ich immer wieder spannend. Das ist so eine Frage, wie bewertet man stärkstes Schmerzmittel? Ja, also man denkt immer, das muss ich stärkst, also jedes Schmerzmittel dockt ja an verschiedenen Rezeptoren an. Ja. Und da ist die Frage, hatte ich glaube ich gestern auch im TikTok-Livestream und da musste ich dann auch erstmal gucken, ja gut, was würde man jetzt als stärkstes bezeichnen, sind ja Opioide.
Ich wäre auf Anhieb auch bei Fentanyl jetzt einfach. Ne? Also das wäre das als stärkstes Mittel. Potentestes Mittel
genau.
haben. Klar, dicht gefolgt vom Dipi und vom Morphin, aber man kann halt auch mit Esketamin sehr, sehr viel erreichen und auch Schmerzen nehmen. Und das ist halt so eine Bandbreite, ne? Nalbofin für ein Rettungsteam zugelassen mittlerweile. Können aber auch mal Lower Dose reingehen in Sachen wie Paracetamol. Auch das kann wirklich Schmerzen nehmen.
Ja.
Es ist nicht ultra stark, aber es ist, ich glaube, für mich ist ein starkes Schmerzmittel immer, was wirkt am besten.
Ja.
Für diese besondere Situation.
Genau, das finde ich auch. Also immer ein angepasstes Mittel. Deswegen ist immer dieses stärkste Mittel gar nicht so. Also man soll nicht immer auch vor allem mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber manchmal reicht auch ein kleiner Schnuff Paracetamol-Infusion, 1 Gramm auch aus, ne, um gewisse Schmerzen schon zu nehmen. Und da denken sich immer einige, Gott, ja, mein Gott, wenn man das dann im Mund nimmt, 500 Milligramm per Os, dann ist ein bisschen geholfen. Aber wir geben es ja First-Pass-Effekt an der Leber vorbei. Ja, und dementsprechend kann 1 Gramm einfach mal doll wirken, weil wenn ihr sie beim Mund nehmt, dann wirken da vielleicht 60-50% vom Paracetamol, weil die Leber das ja auch schon so ein bisschen verarbeitet. Aber so hast du das eben gleich drin. Also danke, Janis, erstmal für die Frage. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Immer wieder mit dem Spruch, es kommt drauf an.
Ja. Es gab noch eine Frage, die ich spannend fand, weil ich darüber sehr lange nachdenken musste. Und ich stelle sie dir jetzt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob du sie auf dem Schirm hast. Und zwar, meine Freundin hat neulich im Biounterricht gefragt, ob es stimmt, dass wenn sich jemand schwer verletzt, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, und die Person blutet, dass das Blut erst rot und dann manchmal auch schwarz wird, weiß man, also wenn es schwarz wird, dass die Person sehr wahrscheinlich stirbt.
Ja, die E-Mail habe ich auch gerade gefunden und muss jetzt gerade echt nachdenken. Ich glaube, es hat aber mit Oxidation zu tun. Es ist so, wenn das Blut rauskommt, also aus dem Blut, ist es erstmal schön rot, manchmal ein bisschen heller, manchmal ein bisschen dunkler.
Wo es herkommt, ne?
Genau,
aus der Vene, genau.
Richtig, und das oxidiert dann, ein chemischer Prozess, und dann wird das tatsächlich so braun-schwarz, ja, in der Oxidation, Eisen und so weiter, Eisenoxid kommt mit dazu und das oder entwickelt sich dadurch und dadurch verfärbt sich das tatsächlich. Ist es so, ja.
Genau. Mhm. Wichtig ist, das Blut ist dann nicht mehr im Körper.
Ja, das ist, ganz ist schon mal ganz wichtig. Also bitte nicht zurückschippen.
Andere Klassenkameradin hat gemeint, dass schwarzes Blut aus dem Gehirn kommt. Unsere Biolehrerin wusste die Antwort nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass das nicht stimmt.
Schwarzes Blut kommt aus dem Gehirn. Ja, das sind die dunklen Gedanken, die man so hat. Ja, nein. Ja, also dunkelrotes Blut.
Spannend. Ne? Also, spannende Frage. Ich finde die super. Man muss auch erstmal drüber nachdenken.
Muss man erstmal machen. Ja. Also, das finde ich immer spannend. Ich gucke nochmal rein, ob wir noch, ne? Musstet ihr schon mal einen Kollegen behandeln? Die Frage kriegen wir immer wieder oft.
Und die hatten wir im Tigerentenclub.
Ja, ich glaube auch. Ja, ne?
Ich musste einen Kollegen behandeln, relativ schnell erzählt. Der ist, blöd aus dem Auto. Ich muss es auch dazu sagen, ungünstig geparkt.
Okay.
Das haben wir aber gar nicht so gesehen. Und dann ist er hinten aus dem Auto, weil mein Azubi gefahren ist. Ich vorne und Kollege hinten. Und dann ist er ausgestiegen und ist so blöd aufgekommen und dann gestürzt, dass er sich so den Unterschenkel einmal komplett durchgejagt hat. Aha. Ja, und das ist natürlich dann, ja, dann rufst du halt eine Leitstelle an, denkst du, ich brauche einen Rettungswagen. Also einen neuen, bitte zum Patienten kommen, weil ich muss jetzt meinen Kollegen behandeln und ja. Und dann ist natürlich erstmal lange Ruhe und dann wird mal kurz gefragt, was los ist. Und das war, ja, das haben wir natürlich hoffentlich, das haben wir zum Glück so hingekriegt. Aber er ist dann lange ausgefallen natürlich, mit zum Schien- und Wadenbeinbruch.
Ja, der Leon, der schwelgt noch ein bisschen in der Vergangenheit von Retterview und hat sich durch Folge 49 angehört. Ich weiß nicht, ob es jetzt die zweite Staffel ist, aber ich glaube, er geht von der aus der ersten Staffel aus. Und da hat er ja gehört, dass ein Rettungssanitäter nicht Blutdruck messen konnte in so einer Geschichte, in so einer Story, die wir da erzählt haben. Und Infusion vorbereiten, Medikamente aufziehen, das war alles nicht so doll. Da schrieb er, klar, gibt es immer Einzelfälle, aber eben die nicht alles können. Aber dass man an den Grundlagen schon schlussert, das kann er nicht ganz verstehen. Er hat jetzt im ersten Quartal 2025 seinen Sanitäter gemacht. Das sind die ersten 80 Einheiten Ausbildung. Teil der Ausbildung war eben auch gerade diese Punkte, Blutdruck messen manuell, Infusionsvorbereitung, Aufziehen von Medikamenten. Ne, also das kenne ich auch so aus dem Sanitätsdienst. Ne, und da war er schon ein bisschen erstaunt. Ich muss auch wirklich sagen, wenn ich einen Fachkollegen am Rettungsdienst mal eine Blutdruckmanschette in die Hand drücken würde und ein Stethoskop, dann frage ich mich schon, funktioniert das manchmal beim ersten Mal? Na, jetzt könnte man so in euch gehen und da vielleicht mal kommentieren.
Den gibt es auch immer wieder und ich finde das sehr spannend. Und ich bin dann auch manchmal ein kleines, liebe Kinder weghören, Arschloch. Ich habe schon ab und zu erlebt, dass dann wirklich die hochmotivierten Menschen kommen und gar nicht das Stethoskop im Ohr haben und einfach nur auf die Anzeige gucken und mir den Blutdruck sagen.
Wann pochert so? Ne?
Spannend. Und dann wird das nochmal genkontrolliert. Du, ja, ist jetzt mal 20, 30 Millimeter abweichend, ne? Also, ja, und dann, ja, sag ich, aber ungefähr, ja, aber ob 120 oder 90 finde ich halt schon relevant in der Systole, ne? Also, ja, okay. Ja. Und, es muss von der ersten Staffel übrigens sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mal so hatten im Thema. Der Rettungssanitäter sollte und muss das auf jeden Fall können und beherrschen.
Punkt, wir sind ja heute quasi auch in einer Fachfolge, weil erste Sonntag im Monat. Und um das nochmal zu erklären mit dem Blutdruck, ja, für alle jetzt mal hinhören. Also erstmal, die Blutdruckmanschette wird immer am Oberarm angelegt, das möchte ich schon mal sagen. Und dafür wird normalerweise die gesamte Kleidung am Arm weggenommen. Weil jedes Kleidungsstück normalerweise, sieht man ja auch gerne, sorgt dafür, dass wir bis zu 50 mm Hg Versatz haben können, also falsch gemessen. So, dann wird das angelegt und dann gibt es dann immer so coole Indizes auf so einer Blutdruckmanschette, sprich so ein Pfeil, wo meistens Artery oder Arterie draufsteht, das sollte dann auch in der Ellenbeuge so roundabout drin sein. Wenn gar nichts steht, einfach den Schlauch dorthin machen. Hab schon erlebt, dass der Schlauch hinten am Trizeps oder so gelegen ist. Dann wird aufgepumpt. Normalerweise wird der Puls am Radiales gemessen, bis man dann eben keinen Puls mehr spürt nach dem Aufpumpen. Dann pumpt man noch so 20 mm Hg drüber. Ich sag immer erstmal pauschal 180, da gucken wir mal. Ne? Aber fachlich ist es eigentlich aufpumpen 20 mm drüber. Dann wird das Stethoskop auf die Ellenbeuge gelegt und langsam wirklich nicht extrem langsam, aber langsamer abgelassen.
Ja.
Und man beobachtet das Manometer, ja, das Fügmanometer, wie es so langsam runtergeht. Dann gibt's erstmal, man sieht schon am Zeiger dieses Pochern, das ist aber noch nicht euer Index dafür, dass ihr jetzt sagt, das ist mein erster Wert, sondern erst wenn ihr die ersten Krottkopfgeräusche hört, dann ist das euer erster systolischer Wert. Das Pochern, diese Krottkopfgeräusche, die lasst ihr so lange laufen und immer weiter runterlaufen, bis sie irgendwann verschwinden auf dem Stethoskop. Und das, wo das letzte Krottkopfgeräusch existierte, dann, das ist euer diastolischer Wert. Und dann könnt ihr wieder ablassen. Ja, so wird Blutdruck normalerweise gemessen.
Ja, und jetzt darf ich mal ganz kurz, weil es gibt so Themen, da bin ich ein absoluter ekelhafter Klugscheißer.
Jetzt kommt's.
Pass auf, Blutdruck wird ja in Millimeter HG angegeben und wird ja mit RR abgekürzt. Kennst du die Hintergründe dazu?
Ja, der Rivarocci, hat tatsächlich das erste Quecksilber, Blutdruckmessgerät erfunden. Das war noch so ein Koffer mit so einer Quecksilbersäule tatsächlich drin. Mhm. Ja, und das hat er erfunden, dadurch wurde der Blutdruck damals gemessen und deswegen heißt das Ganze auch Millimeter HG, also für Quecksilber HG. Steht für Quecksilber.
Millimeter auf der Quecksilbersäule.
Ja, genau. Ja. Und so entstand das. Aber das musste ich wirklich lernen früher als Sanitätshelfer schon. Das habe ich mir so eingeprägt. Ne? Ja. Also wie Krottkopfgeräusche, Windkesselfunktion und so weiter.
Und ist bis heute, ist ja schon ein paar Jahre her, ein paar hundert Jahre besser gesagt bald. Und bis heute hat das noch so Usus. Es ist halt noch Usus. Es wird immer noch im Millimeter HG angegeben, obwohl das ja so gar nicht mehr stattfindet. Das meiste findet elektronisch statt. Mhm. Ne? Das ist aber trotzdem immer noch Millimeter HG.
Für die jetzt nur zuhören. Ich habe hab die ganze Zeit Mike angeguckt.
Ja, das stimmt.
Ich habe nicht auf den Laptop geguckt und das steht auch hier nicht im Skript.
Ja, nee. Habe ich mir gerade ausgedacht.
Ich bin manchmal auch ein Klugscheißer.
Ja, es ist okay.
Manchmal ein bisschen.
Das ist okay.
Aber das wussten bestimmt auch einige, wenn
auf
ich dann nochmal Nachhilfe. Ne? Und gerade eben, jetzt wo wir aufnehmen, kommt gerade eine E-Mail rein. Herrlich, ja. Und sie sagt, ja, wir dürfen Vornamen nennen. Die Nadine hat geschrieben, in Solingen werden demnächst ATWs eingeführt. Die sollen die Lücke zwischen KTW und RTW schließen und sind für Einsätze, die akute Hilfe brauchen, aber keine Notfälle sind. Was haltet ihr von diesem Konzept? Dazu hat sie uns auch einen ganz tollen Link geschickt. Und ich glaube, das muss man sich erstmal angucken, weil ATW, ganz ehrlich, kenne ich noch aus dem Katastrophen.
Der Akuttransportwagen.
Ah, okay. Früher war das ein Arzttransportwagen. Also das wirklich ein sehr altes Gerät, dreiachsig, im Katastrophenschutz elfenbeinfarbig. Da waren vier Tragen drin. Das Ding sieht aus wirklich wie aus dem Krieg. Und damit hat man dann Patienten mittels Arzt schnellstmöglich irgendwie ins Krankenhaus oder wegtransportiert.
Und hier heißt es jetzt wirklich, das Modell soll künftig bei medizinisch notwendigen, aber nicht lebensbedrohlichen Einsätzen mit einer Reaktionszeit von 20 bis 40 Minuten zum Einsatz kommen. Mhm. Und dadurch eine Versorgungslücke zwischen den klassischen Notfalleinsätzen und planbaren Krankentransporten schließen. Spannend.
Ist auf jeden
Fall spannend. Das muss man sich wirklich durchlesen und mal drüber nachdenken. Ich sehe da sofort den Harnverhalt. Den akuten Harnverhalt, der absolut behandlungswürdig ist.
Aber ist das nicht auch ein NKTW so nach dem Motto? So
am Ende, ich glaube, am Ende kannst du es irgendwie schimpfen, aber der braucht eine Behandlung. Das braucht aber nicht mehr im Rettungswagen stattfinden.
Ja.
Da kann ein Auto, was denn irgendwann da ist, innerhalb einer Stunde würde ich total okay finden und den Patienten dann ins Krankenhaus bringen.
Ich lese gerade so nebenbei, also der Akuttransportwagen soll dann von Hilfsorganisationen betrieben werden und dafür gibt es dann wirklich speziell geschultes Personal mit qualifizierten Maßnahmen, werden die dann nochmal vorbereitet. Mhm. Die Weiterbildung soll die Einsatzkräfte auch auf die besonderen Anforderungen dieses Konzepts, weil das sind halt eben Notfälle, die jetzt keine richtigen Notfälle sind, sondern eher so ein, ne? Und wo man vielleicht nochmal was anderes machen kann. Also das erinnert mich auch so ein bisschen wieder an das Konzept Acute Community Nurse oder Gemeindenotfallsanitäter, so ein bisschen in diese Richtung, nur mit einer Transportkomponente scheinbar. Und ja, man entlastet zwar den Rettungsdienst vielleicht, aber wo transportiert denn dieser ATW die Menschen hin? Wahrscheinlich wieder ins Krankenhaus.
Ins Krankenhaus, ja. Und genau.
Das ist halt auch ein Problem, was ich wieder sehe. Wir entlasten das Krankenhaus in die Notaufnahme dennoch nicht. Wir schmeißen die also alle wieder da irgendwo hin. Gut, wenn wir jetzt so eine integrierte Notaufnahme haben, so ein Notfallzentrum mit kassenärztlichen Notdienst und einer Notaufnahme, dann sehe ich das vielleicht noch ganz gut, ne? Dass man da vielleicht auch sagt, ich packe dort den einfach zum kassenärztlichen Notdienst, versorgt ihn und fertig. Aber da müssen wir doch definitiv an den Konzepten in den Kliniken noch arbeiten, um das genau erstmal zu bewirtschaften. Weil letzten Endes sind ja auch viele, viele Sachen, die wir in 20 bis 40 Minuten erstmal überhaupt transportieren müssten. Leute, die wahrscheinlich auch eher mal zum Hausarzt gehen können oder die eine Pflege bedürfen und ähnliches. Und da muss es irgendwas anderes geben. Also da muss das. Ich bin mal gespannt. Lassen wir uns überraschen, was Solingen da macht. Vielleicht haben sie ja auch die Kompetenz, vor Ort etwas anzubehandeln und zu sagen, das reicht auch, wenn sie nächstes in 2 Tagen zum Hausarzt gehen.
Ja. Genau, aber jetzt muss ich wieder so ein bisschen die Skepsis walten lassen. Es ist schon wieder etwas Neues in nur einem Bereich, anstatt man sich mal so gesamttopografisch Gedanken über diese Geschichte macht. Wie kann man gewisse Dinge entlasten? NKTW, ATW, am Ende kann man es, ist mir Wurst, wie man es am Ende nennt. Ja. Ne, aber dass man so ein einheitliches, ja, ich träume noch bundeseinheitliches System erfasst. RTW, NKTW, whatever. Ich finde das, man muss gucken, wie die Idee anläuft. Vielleicht ist das auch was für die breite Masse.
Vielleicht ist es ein Pilotprojekt.
Genau, kann total geil sein. Muss man sich jetzt angucken.
Also ich finde es ja per se nicht schlecht. Einige Sachen, so, wir haben es ja auch mit dem Notfallsanitäter gemacht, jetzt mit dem Gemeindenotfallsanitäter, mit den Hanseatik-Sanitäter gab es dann auch, ist auch gleiches Konzept und so weiter. Probieren wir es rum. Wichtig ist, dass wir nachher nicht sagen, also das ist jetzt hier State of the Art und so wird es dann nur bei uns gemacht, sondern dann müssen wir echt nach bundeseinheitlichen Lösungen suchen, wie du das schon gesagt hast. Finde ich auf jeden Fall mal spannend. So, Mike.
Ich sag dir.
Die EPA. Also ich hab ja einen Post gemacht auf Instagram.
Oh, das war auch.
Und auf LinkedIn. Und wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so ein Diskussionsthema wird. Mhm. Da sind wirklich Emotionen in den Kommentaren ja reingeflossen, wo ich wirklich gespannt war, wie das ausgeht, weil die sich teilweise bis jetzt noch, wo wir hier gerade aufnehmen, immer noch bekriegen. Man kann es ja gar nicht mehr schönreden. Ja, also da wird nicht nur diskutiert, da wird teilweise auch fast schon beleidigt.
Na, du hast auch gefühlt nur zwei Lager. Ne? Es gibt so Pro und Contra, es gibt gerade nicht so, ist mir egal. Also
oder lass uns einfach mal über Vor- und Nachteile oder auch Sachen reden. Und ganz ehrlich, wir treffen hier Entscheidungen im Rettungsdienst, die sind wirklich auf wenige Sekunden bis Minuten teilweise wichtig und wir brauchen da alle Informationen auf kürzesten Wege, ohne fünfmal Detektiv zu spielen und zu gucken, ob wir irgendwo Informationen herbekommen. Ja? Wir brauchen keine komplette Lebensgeschichte, aber wir brauchen eben relevante Daten, wie zum Beispiel mal so Herzprobleme, Blutverdünner, insulinpflichtig, ja, nein, gegebenenfalls auch eine psychische Komponente, wenn es um dissoziative Krampfanfälle oder ähnliches geht. Das ist wichtig. Und da ist ein Notfallpass schon genial, aber wir sind immer wieder abhängig davon, dass Laien diesen Notfallpass ordentlich sorgfältig pflegen und den auch aktuell halten. Und das können wir nicht voraussetzen, vor allen Dingen nicht von allen Bundesbürgern Deutschlands. Das ist einfach so.
Richtig, das geht nicht. Und da haben wir auch viel zu viele Lücken, die wir noch schließen müssen. Und wir haben uns einfach wirklich vorgenommen, wir beschäftigen uns mal ausgiebig jetzt mit dieser ganzen elektronischen Patientenakte. Was wir auch angeteasert haben, das kommt jetzt quasi direkt im zweiten Teil nach der Pause. Bevor es aber losgeht, weil es ein bisschen mal länger wird heute der zweite Teil als sonst. Bevor es losgeht, kommen wir natürlich wieder gerne auf euch zu und sagen, hey, Holy.
Ach ja, das Thema immer noch.
Wir wissen, ja, Holy ist immer noch unser Thema, ist immer noch unser sehr geschätzter Partner. Hm. Und ich kann euch sagen, da kommen zwei ganz, ganz geile Sorten. So rechtzeitig zum Sommerbeginn. Es werden zwei Hydration-Varianten werden.
Ja, das, so muss es ja auch sein. Unsere Kameraden von der Feuerwehr sind letztens auf mich zugekommen und haben gesagt, Christian, gibt es Holy noch? Ich sage, natürlich gibt es Holy noch. Ich habe mich letztens nämlich gefragt, wo auf meiner Wache die Holy-Dosen alle hin sind. Die sind alle hoch zur Feuerwehr gewandert, die kleinen Schweine da. Ja. Aber sehr gerne. Ne? Ich habe mich auch natürlich auch gefreut, dass es denen schmeckt, weil die habe ich ja extra mitgebracht, dass die sich da immer was schön in ihren Dings machen können. Die sagen, ja, mega gut, also wenn du wieder was hast, bring's mit. Und da ist so eine Hydration-Variante gerade für Sportlerinnen und Sportler auch immer gar nicht schlecht, weil auch Magnesium und alles Mögliche mit drin.
Und wir müssen ja mal ein bisschen warten, bis wir richtig sagen können, was jetzt genau abgeht. Und müsst euch da leider noch ein bisschen gedulden.
Aber selbst ich habe nicht mal nachgeguckt, was es gibt. Du teaserst mir das jetzt an und sagst mir nicht, was da kommt.
Nein.
Das ist ja gemein. Also wartet einfach auf nächste Woche, dann dürfen wir es euch wahrscheinlich sagen. Aber ansonsten könnt ihr immer noch zuschlagen. Ihr könnt immer noch Mixed Flavor machen. Ihr habt immer noch den Retterview-Rabatt und ihr unterstützt wirklich den Podcast ohne Ende damit, damit wir sowas wie Retterview und die Sachen, die wir jetzt so gemacht haben, Tiger-Enden-Club, haben wir auch quasi für Low Budget gemacht, einfach weil ihr es uns ermöglicht. Und wir zeigen euch dafür natürlich die Welt des Rettungsdienstes und alles drumherum. Also vielen Dank für den Support und bestellt euch gerne Holy mit dem Code Retterview mit 10% Rabatt.
Und ich würde sagen, wir trinken das genau jetzt einfach mal aus und sehen uns nach der Pause.
Prösterchen. Wie oft habt ihr schon mal eure Symptome bei Google eingegeben und irgendwie eure Erkrankung, die euch euer Arzt gesagt hat oder ähnliches und Google hat irgendwas ausgespuckt? Meistens hat es irgendwie Tod, Tumor oder sonst was
interessiert. Oder Zylinderkopfdichtung.
Ja, genau, was? Ja. Das passiert ganz häufig in Deutschland, auf der gesamten Welt geben die Menschen ihre Daten preis. Ey, auch ChatGPT ist natürlich eine Datenkrake.
Ich wollte gerade sagen, die neue Zweitmeinung ist ja ChatGPT.
Ja, absolut.
Machen wir uns nichts vor, ne?
Und das muss man jetzt mal mal ganz interessant betrachten, weil wir reden ja jetzt bei der elektronischen Patientenakte nicht mehr davon, eine Akte auf eine Karte zu packen, eure Gesundheitskarte in diesem Fall, und die kann dann ausgelesen werden. Das war ja so das Modell seit 2021, was man erstmal verfolgt hatte. Nein, man möchte das jetzt zentral lagern auf eine elektronische Patientenakte, und das Ganze existiert aber nicht erst seit heute.
Es existiert nicht erst seit heute. Der ganz ursprüngliche Plan war es mit Einführung der Gesundheitskarte. Und da bin ich ehrlich, da war ich damals sehr, sehr skeptisch, wegen Datensicherheit, dass man so Symptome, schon Diagnosen und auch Medikamente auf diesen Chip der Karte packt. Mhm. Und dass sie dann immer überall ausgelesen werden konnten. Woran hat es gescheitert? Richtig an der Technik. Es konnte einfach nicht ausgelesen werden.
Mhm. Spannend, oder?
Der Hausarzt hat mal versucht, was raufzubasteln, wie jetzt mit den E-Rezepten quasi. Ne? Am Ende ist das auch nicht auf der Karte, es ist nur auf dem Server.
Das wissen die meisten aber nicht.
Ne, weil der Chip hat einfach nicht genügend Speicherkapazität, was ich fragwürdig finde in der heutigen Zeit. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und diese Theorie existiert schon sehr, sehr lange, dass man quasi eine Vereinheitlichung schafft, dass die Fachärzte auch sehen können, was hat Hausarzt schon gemacht, dass der Hausarzt dann auch gleich wieder sehen können, ohne viel Papierkram, so, bupp, ach, guck mal hier, da, dann muss ich diesen Blutwert zum Beispiel nicht mehr abnehmen und so weiter. Und so
genau, fort. Ich fand das auch ein bisschen bedenklich, aber auch cool, hätten wir die Karten tatsächlich auslesen können, aber sicherheitsbedenklich, ey, das ist eine Karte, die kann man leicht verlieren, die wäre dann auch nicht geschützt, da könnte man einfach so Daten auslesen, also warum sollte man das Zeug auch vor allen Dingen dezentral auf so eine Karte packen, wenn die verlustig geht im Urlaub? Ganz, ganz böse Sachen. Da wäre die Frage, packt man es dann lieber doch auf so ein Servermodell? Aber darüber können wir nachher nochmal diskutieren. Ja, denn seit 2025 gibt es ja das sogenannte Opt-out-Modell. Hört man immer wieder mal Opt-in, Opt-out. Ne? In diesem Fall Opt-out bedeutet, es wird erstmal festgelegt, du hast eine Patientenakte. Die Daten werden erstmal genutzt, hochgeladen, gespeichert, verschlüsselt, was auch immer. Und ihr könnt dem jetzt widersprechen. Das hat man bei der Organspende, glaube ich, auch mal überlegt. Ja. Ist dann aber gescheitert. Ne? Da hat man dann gesagt, jeder ist erstmal Organspender, außer er widerspricht dem Ganzen.
Ja. So wie in sehr vielen Ländern auf dieser Welt. Aber ich habe da meine Meinung zu. Mhm. Ich würde das toll finden, wenn es so ist. Aber das, ja.
Opt-in wäre quasi, dass man sagt, hey, ich mache da mit. Ja, ne? Ich will eine Patientenakte haben und so weiter. Hier hat man sich aber ganz klar dafür entschieden, Opt-out zu machen. Bei mir flatterte, glaube ich, ich möchte sagen Januar, Februar, ich glaube sogar im November letzten Jahres, der erste Brief von meiner Krankenkasse ins Haus. Hey, Patientenakte kommt. Sie können dem widersprechen und so weiter. Hat man die Möglichkeit gehabt, konnte man widersprechen, dann wurde die einfach nicht geführt. Beziehungsweise auch Daten gelöscht. Und auch jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, das muss man mal ganz vorweg sagen, seine Daten immer noch einzusehen und gegebenenfalls auch zu löschen beziehungsweise zu sperren.
Ja.
Ne, für gewisse Sachen.
Finde ich auch eigentlich, also ich finde es für mich super. Ich gehe da immer in meine App rein von der Krankenkasse mit 47 Zwei-Faktor-Autorisierungen, was ich da alles machen muss. Also ich glaube, es ist sicher einfach. Mhm. Wir haben schon mal reingeguckt. Meine Hausärztin hat einfach, weil ich ihr gesagt habe, hey, mach das mal. Das ist, glaube ich, ich will das mal sehen, wie das so läuft. Ist gar nicht schlecht. Mhm. Ne, also, ja, okay, ich hatte zum Glück sehr, sehr wenig Diagnosen in meinem Leben, die relevant waren. Von daher ist das immer noch sehr, sehr wenig. Aber zum Beispiel Medikamente, die ich regelmäßig nehme. Ich nehme zum Beispiel ein Antihistaminikum regelmäßig. Gerade jetzt so zur Pollenzeit brauche ich das einfach. Weil es mir einfach gut hilft. Das ist verschreibungspflichtig. Und ich könnte überall jetzt, wenn ich im Urlaub bin, zumindest in Deutschland, sagen, guck mal, das kriege ich schon über Jahre. Verschreib's mir bitte, weil ich es jetzt brauche. So, fertig.
Das Bundesgesundheitsministerium, das verspricht sich davon natürlich eine bessere Versorgung einfach auch und vor allen Dingen weniger Doppeluntersuchung und mehr Patientensicherheit. Warum? Natürlich, man greift sich die Daten, wie Mike schon gesagt hat, ab und sorgt dafür, dass andere sofort wissen, okay, dies und jenes sind die Diagnosen, und da geht es dann auch schon los mit der großen Diskussion. Auf Diskussionsthemen gehen wir, glaube ich, erst ganz am Ende ein. Ihr könnt ja schon währenddessen mal eure Meinung vielleicht mal so im Kopf zusammenbasteln oder in einem Kommentar. Und dazu gerne auch mal was schreiben.
Und es gibt aber insgesamt immer noch einen Riesenhaken an der Nummer. Ne? Punkt 1, logisch, es ist ganz, ganz frisch. Das heißt, es wird kaum genutzt. So gut wie keiner. Ich habe jetzt noch keinen Patienten erlebt in meinen ganzen Diensten, wo ich habe immer gefragt, ganz aktiv, hey, haben Sie das? Nee. Okay, dann ist es so. Ne? Und im Rettungsdienst ist es einfach der nächste Haken. Wir haben gar keine Möglichkeit, so aktiv die einzusehen. Wenn jetzt ein Patient fähig ist, mir sein Telefon in die Hand zu drücken und er hat die App der Krankenkasse, dann könnten wir mal über Umwege vielleicht auf die EPA kommen, wenn sie gepflegt ist.
Genau.
Aber aktuell sind wir da noch absolut haben gar keine Chance.
Ich glaube, wir meckern da auch noch zu früh, dass wir noch keinen Zugriff haben. Das Ding ist wirklich frisch hier, also dass wir alle da Zugriff drauf bekommen sollten. Das muss erst komplett anrollen. Die IT muss auch stimmen. Das muss alles passen. Also auch unsere IT, die wir im Rettungsdienst haben, sprich unsere elektronischen Protokolle und alles mögliche. Da gibt's ja etliche Dokumentationssysteme, die müssen da erstmal zugreifen. Da muss noch gefragt werden, wie baut man diese Schnittstelle? Ne? Und wenn man sich das mal so vorstellt, auf einer normalen Webseite zum Beispiel, Websoftware, Webserver, die ich zum Beispiel auch so programmiere, wo man dann auf gewisse Schnittstellen wie Google oder ähnliches auch mal zugreifen darf oder muss. Da ist es dann normalerweise so, du musst dich erstmal registrieren, du bekommst eine API-Key, heißt das Ganze, also so einen Schlüssel, dann bekommst du noch einen Schlüssel, dann fragst du da den Server an, darfst du das haben, ist der überhaupt registriert und irgendwann bekommst du mal Daten, deswegen dauert das manchmal auch auf manchen Webseiten so lange, bis da irgendwelche Daten rausgespuckt werden und so soll das wahrscheinlich eben auch funktionieren. Ja? Aber gucken wir doch erstmal so in der praktischen Version, was wäre eigentlich möglich, wenn wir jetzt so eine Akte wirklich im Rettungsdienst hätten.
Genau, und da gehen wir ganz einfach wirklich mal ganz simpel mit Fallbeispielen rein. Ne, also wir nehmen den Einsatz, ältere Dame gestürzt, bewusstlos, keine Angehörigen, wir wissen nichts. Und dann gucken wir aufs Tablet, lese die Karte ein und sehe sofort die EPA. Und zack, wird mir angezeigt, hey, oh, guck mal, die Patientin nimmt Makoma. Sie ist eine Patientin mit einem Zustand nach einer TIA, also transhistorische chemische Attacke. Und die letzte CT-Kontrolle war einfach, genau, für den weiteren Kontrollverlauf vor 2 Wochen und ist eine Polypharmazie-Patientin, sprich, sie nimmt sehr, sehr viele Medikamente ein, die ich dann alle einsehen kann. Boah, ja. Was eine Hilfe.
Richtig.
Wo ich einfach genau weiß, Prioritätenverlagerung. Ich muss jetzt einfach mal schauen, okay, ich muss meinen Weg wahrscheinlich ganz anders eingehen. Sie ist gestürzt, bewusstlos, nimmt Makoma. Die sollte wahrscheinlich schnell in die Klinik.
Ja, jetzt, wir machen ja trotzdem unser ABC-Schema und so weiter, und Sampler und ähnliches. Das ist ja auch immer gut geboten. Aber wie schnell könnten wir ABC, wo es ja immer Treat First, What Kills First, die große Devise ist, wie schnell könnten wir dort auf das Treat First eher eingehen und sagen, da muss ich doch eher hingehen. Klar, Fokussierungsfehler kann ja auch dadurch passieren, aber da sind wir geschult drauf, dass wir trotzdem das große Ganze sehen. Aber es weist uns ja schon mal in eine Richtung. Und ganz ehrlich, wenn eine Dame gestürzt ist, bewusstlos, keine Angehörigen, dann gehe ich immer schon mal von der Hirnblutung aus, gerade bei Makoma-Patienten erhöhtes Risiko. Und ein Dings von einem Buchstabe ist ja bei Sampler die Risikofaktoren.
Genau.
Ne, Sampler, genau. Und das wäre hier Makoma-Patientin und schon mal eine TIA gehabt.
Richtig. Beispielsweise. Wir nehmen mal einen zweiten Einsatz und der kommt gar nicht so selten vor. Ne? Patient 2, auch bleiben wir wieder beim bewusstlosen Patienten, implantierter Defibrillator. Erkennt man eigentlich relativ gut, weil die ja subkutan eingenäht sind. Bei der körperlichen Untersuchung fällt es relativ schnell auf. So, aber ja, leider hat der gute Mensch keine Papiere dabei. Jo, mit der EPA, was haben wir da? Wir haben die Seriennummer, wir haben das Modell. Wir wissen ganz genau, wie das Ding eingestellt ist, worauf man achten muss. Und können natürlich dann auch über die EKG-Ableitung feststellen, haut das Ding noch hin oder macht das gerade Mist? Sprich, dass wir es gegebenenfalls dann mit Notarztbegleitung das Ding mit Magneten ausschalten müssen. Kann ja sein.
Ja, das kann durchaus passieren. Ne? Oder auch Kinder mit seltener Erkrankung, Patienten mit Patientenverfügung, Dialysepflichtige zum Beispiel, wenn die Nieren total insuffizient bis gar nicht mehr arbeitet, sind ja auch Faktoren, wo man keine Medikamente geben sollte. Ja? Es gibt also Fälle, wo ein so ein schneller Blick mal auf eine Patientenakte, ja, vor allen Dingen sortiert und ordentlich, einfach den Unterschied macht. Ja. Und selbst wenn, Mike, ich kriege dann manchmal auch so einen Stapel an, ja, an Krankenhausakten, ja, mit Arztbriefen von 1900.
Meine Gedanken lesen, ja.
Genau, und muss die erstmal durchgucken. Und da ist sowas Elektronisches, finde ich, schon sehr spannend im Rettungsdienst, da das Aktuellste immer dabei zu haben.
Weil es in der Timeline einfach immer ganz oben steht. Genau, ne? So wie das. Also, dann gucke ich mir die ganzen Arztbriefe an. Ich mache das oft, weil ich das wichtig und relevant finde, diese Arztbriefe mir anzuschauen, auch Pflegeberichte. Und sag so, okay. Und dann jetzt denken wir mal wieder ein bisschen ökonomisch. Ich muss, gerade wenn es in eine andere Klinik geht, im Vergleich daher, wo der Arztbrief sonst kommt, muss ich das alles einpacken, ich muss wieder Papier durch die Gegend tragen und so weiter. EPA, Papier, fertig, digital, hast du alles da. Relativ einfache Kiste. Jetzt fand ich jetzt schon so einen spannenden Kommentar, der war bei dir und der hat mich ein bisschen erschreckt. Denn der Kommentar war, ich bin seit 20 Jahren in der Rettung und habe bisher jeden Patienten suffizient versorgt, auch ohne EPA und ohne Notfallpass. Mhm.
Hat er recht. Wir haben seit Jahren Menschen gut geholfen, wir haben sie ins Krankenhaus gebracht und so weiter. Aber ganz ehrlich, was hätten wir tun können, wenn wir diese Zugriffe innerhalb dieser 20 Jahre schon hätten? Wie oft hätten wir schon Patienten viel schneller in den Rettungswagen gebracht oder vielleicht auch zu anderen behandelnden Stellen? Wie schnell hätten wir Übergaben noch machen können, wenn der Notarzt kommt? Wie schnell hatten wir einen umfassenden Überblick und hätten auf einiges reagieren können? Ja. Ich möchte behaupten, sowas hätte manchen vielleicht sogar das Leben gerettet.
Genau. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ja suffiziente Versorgung, ich habe da auch immer den höchsten Respekt vor jedem Kollegen, der das auch so lange macht und garantiert jeden Patienten suffizient versorgt. Aber wir könnten halt noch suffizienter arbeiten, noch effektiver, noch schneller, noch gezielter. Und da bin ich dann einfach im Widerspruch, dass das einfach eher so eine Aussage ist, ich interpretiere das jetzt so, ich möchte gern auf dem Level bleiben, auf dem wir gerade sind. Und ich finde einfach, mit der EPA kannst du einfach nochmal ein Level höher gehen, weil du einfach dann noch besser agieren kannst.
Ja, und ich finde es halt einfach super interessant, dass man hier sagt, ja, wir haben das seit Jahren so gemacht. Warum sollten wir das jetzt ändern? Also ihr merkt ja selbst, der Rettungsdienst, der ändert sich jeden Tag gefühlt schon mit neuen Sachen, mit neuen Erkenntnissen, neuen Studien, und wir arbeiten auch nicht mehr so wie früher. Ja, und ich war früher auch Rettungsassistent, und ganz ehrlich, wenn ich mir heute die Notsan-Ausbildung angucke, denke ich so, boah, geil, hätte ich das mal auch noch so 3 Jahre gemacht. Bin happy, dass ich wirklich diese Monate Crashkurs wirklich hatte und jetzt immer noch jeden Tag mit unseren Azubis, mit unseren Kollegen, die ja da frisch auch draußen sind, immer wieder was dazulerne und natürlich auch unsere Fortbildungen uns immer weiter in diese Thematik reinbringen. Wir auch merken bei unseren ärztlichen Kolleginnen, die uns auch immer mehr schätzen und beibringen und sagen, hey, also wenn du dieses und jenes Medikament gibst, dann achte nochmal da und da drauf. Bin ich super happy darüber, dass wir solche Fachgespräche auch mittlerweile auch auf den NES führen, und auch die Ärzte manchmal sagen, oh, das ist ja krass, dass ihr das in euren SAAs oder im Pyramidenprozess mit drin habt.
Und genau, und das macht es einfach aus. Und jetzt muss man natürlich schauen, genau, du sagst es eingangs, wir sind ganz am Beginn. Und trotzdem muss man sagen, so, wo sind jetzt eigentlich unsere Probleme? Und ich habe sie ganz kurz angesprochen. Ja. Was klappt denn nicht im Rettungsdienst? Im Rettungsdienst klappt vieles nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber gehen wir mal ganz spezifisch. Es gibt keine Schnittstelle für uns. Weder im NIDA-System, noch im IVENA, noch im Pulsation, noch sonst wo. Mhm. Und vor allem, es ist noch nicht mal eine richtige Planung. Ich weiß von einer Hörerin, die hat uns mal geschrieben vor einiger Zeit, als wir ganz kurz dieses Thema mal angeschnitten haben, dass es mittlerweile so einzelne Organisationen gibt, die sich damit beschäftigen, eine passende Schnittstelle zu implementieren. Das wird vermutlich auch nicht anders gehen als mit einem zusätzlichen Gadget.
Wahrscheinlich, ja.
Was genau explizit nochmal auslesen kann und vom Server abrufen kann und mir das vielleicht aufs NIDA raufwerfen kann, vielleicht aufs Mobil, aufs Dienstmobiltelefon, I don't know. Da müssen wir sehen, wenn es irgendwann mal soweit ist. Klar, das ist, aktuell haben wir gar keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen.
Das ist technisch in Anführungsstrichen auch gar nicht so schwer, eine Schnittstelle herzustellen. Wichtig ist aber auch, dass sie eben sicher ist und vor allen Dingen einheitlich. Wir können jetzt nicht wieder 5000 Schnittstellen herstellen mit 5000 Softwaren, die nur darauf zugreifen können. Siehe Ersthelfer-Apps und so weiter. Finde ich immer ganz schlimm. Sondern eine einheitliche Schnittstelle, die wirklich zugriffssicher ist, wo wirklich Passwörter, wo alles geschützt sind. Und das muss man auch sagen, unsere Patientendaten, die sind das höchste Gut. Da gehen wir auch gleich drauf ein, auf diese Hackerangriffe möglichen, die da eben so passieren können. Ja, also wir haben Tablets, wir haben mobile Geräte und wir sind im Gesundheitsberuf, ja, mit Zugriffsrechten, mit einer Schweigepflicht, und selbst wenn uns die Patienten ja ihre Daten aushändigen oder wir auf Notfallpass gucken, hey, dann haben wir da immer noch den Mantel des Schweigens drum zu bauen. Und deswegen verstehe ich da manchmal auch die Diskussion nicht, warum wir da nicht reingucken sollten.
Ja, und da gibt es aktuell noch so vor allem gesetzlich ein kleines Problemchen an der ganzen Nummer. Denn die Patientenakte, die hängt an der Telematikinfrastruktur der Gematik. Und das ist quasi so ein riesiger Datenknotenpunkt für das Gesundheitswesen. Du darfst aber nur darauf zugreifen, wenn du einen Heilberufsausweis hast.
Ja. Warte mal kurz. ja, habe ich nicht als Notfallsanitäter, aber irgendwie steht in irgendeinem komischen Gesetz, nennt sich Notfallsanitätergesetz drin, ne, darf heilkundliche Maßnahmen durchführen. Aber ich bin kein Heilkundeberuf, das stimmt.
Ja, ne, und dann brauchst du so, also das ist aktuell, du brauchst noch so, das nennt sich SMCB-Karte, so eine KIM-Adresse und dann noch 3 Pins, damit du über jede Ebene verschiedenen PIN noch eingeben kannst. Das ist, klar, um die zigtausende Notfallsanitäter damit auszustatten, das ist erstmal ein Akt. Ja, aber so ist aktuell noch in der Hinsicht so, da muss man halt auch, logisch, das muss noch angepasst werden, sagen wir mal so.
Das ist erstmal die eine Sache. Ja. Und dann kommt noch was dazu. Funklöcher, ja, Akkuprobleme teilweise auch und Software, die eben teilweise auch noch aus der Faxzeit stammt, wenn man mal so reinguckt. Ja, also realistisch ist es noch keine großartige Chance, das im Einsatz einzusetzen, aber wir bessern uns, glaube ich, gefühlt von jeder Messe zu Messe, wo neue Startups rauskommen, wo wir auch sagen, da passieren Schnittstellen. Also man muss ja auch sagen, die Software, nennen wir sie doch einfach mal Pulsation beispielsweise, DocuForm und welches da noch so gibt, die sind wahrscheinlich schon bereit, das zu machen, aber es muss halt alles auch wirklich safe sein. Ne? Und auch da müssen wir, auch mobile Geräte können angegriffen werden.
Definitiv. Mhm. Das ist mit jedem, ne, so sicher wie Apple, Android und Co. eigentlich von Haus aus schon sind. Trotzdem gibt es immer irgendwann, ja, irgendjemand findet eine Schwachstelle.
Und wir müssen halt auch dann definieren, wenn wir darauf Zugriff bekommen würden, gehen wir mal davon aus. Wer darf darauf zugreifen? Ne? Notfallsanitäter, Rettungssanitäter oder Notarzt? Mhm. Ja, wie lange darf darauf zugegriffen werden? Wenn ich mal, ich glaube, nach Wien gucke und jetzt ist wirklich ganz schwierige Ende. Also die haben ja die E-Card, die schmeißt du rein und dann hast du, glaube ich, jetzt frag mich nicht, 30 Minuten oder 30 Stunden irgendeinen Zugriff, also diesen Zugriff auf diese Patientenakte.
Das waren 30 Tage. So
oder so, ja.
Ne? Aber das Ding geht ja schon los mit Eingabe der Daten, hat die Leitstelle das ja schon.
Ja, genau. Und irgendwie so war das und da hat man es auf jeden Fall definiert. Das müssten genau, wir dann eben auch richtig machen. Wie lange darf man darauf zugreifen, ja? Und was, wenn der Patient halt nichts sagen kann zu seinen Daten? Ne? Da muss man auch immer gucken. Deswegen ist so eine Karte ja gar nicht so schlecht. Aber das sind so Sachen, über die müssen wir uns ebenfalls Gedanken machen, gerade im Rettungsdienst. Und ich möchte am liebsten immer schon in die Diskussion reingehen, ja?
Genau, aber dann kommen wir nachher dazu. Gehen wir noch rein. Apropos, ich will noch einen Punkt aufgreifen und das ist ein Punkt, den ich persönlich sehr schwierig finde. Ich bin ein Freund von Startups-Unternehmen, die irgendwas Innovatives, Cooles erschaffen. Ich sehe auch hier so ein bisschen aber die Gefahr, dass das jetzt wieder 20 verschiedene sind, die immer irgendeine Idee haben und am Ende 18 davon, sagen wir mal, marktreif werden und irgendein Landkreis wieder da kauft, der andere kauft da, der andere kauft da und dann haben wir auch irgendwie wieder nichts Flächendeckendes geschaffen. Mhm. Das ist meine Angst dahinter. Ich hoffe, das kann man anders lösen, hoffe ich. Ich denke auch, man kann es anders lösen, aber freie Wirtschaft, ich sehe das ja alles ein, um Gottes Willen. Aber habe so mit einigen, da könnte ich jetzt eine ellenlange Diskussion mit den Ersthelfer-Apps, Alarmierung und so weiter aufmachen. Die würde aber unseren Zeitraum hier gnadenlos sprengen. Von daher, ich sehe da ein bisschen Probleme mit dieser Start-up-Geschichte, gerade in diesem Bereich. Aber okay.
Es geht aus dem gute Startups. Jetzt kam aber wirklich im März der Super-GAU. Und zwar der IT-Dienstleister Bitmark, der wurde angegriffen und das System, also gerade die EPAs und so weiter, die Zugriffe waren für Tage gestört. Ja. Da wurden teilweise auch Einblicke in Patientenakten geschaffen. Das wurde auch von jeder Art, ich zeige euch, wie unsicher ihr seid, Gruppe gemacht. Ich glaube, sie hieß Chaos Computer Club. Ich weiß es aber nicht, ob die das waren. Ja, es entstand kein Schaden. Es wurde einfach nur gezeigt, so könnte man angreifen. Ja, und wenn man sich mal Bitmark anguckt, für alle, die nicht wissen, was ist, ein IT-Dienstleister, der ist für die Gesundheitskassen oder Krankenkassen eben da, bietet Softwarelösungen an und ähnliches. Und gerade so ein Unternehmen muss ja bei solchen Lücken eigentlich schon vorbereitet sein. Und das ist eben leider aufgeflogen.
Und das ist, so wie die, ich nenne es jetzt mal liebevoll Pressekonferenz oder die Show oder wie heißt das bei Apple, wenn sie ein neues Gerät vorstellen, die Keynote.
Die Keynote, genau, ja. Mhm.
Die dann gemacht worden ist von dieser Hackergruppe oder eben, ja, Computerspezialistengruppe. Ich weiß nicht, ob es eine Hackergruppe direkt ist, aber die hat klipp und klar gesagt, wir haben dafür effektiv 2 Stunden gebraucht. Puh, unangenehm. Unangenehm vor allem natürlich fürs Ministerium. Aber man muss auch sagen, natürlich zeigt das auch, hey, oh, da sind sehr, sehr große Lücken, Sicherheitslücken, die müssen wir schließen.
Ja, nichtsdestotrotz hat man natürlich diese Hinweise genutzt. Es gab auch gleich eine PK, also eine Pressekonferenz vom Gesundheitsministerium und dort hat man dann auch bestätigt, diese Sicherheitslücken wurden geschlossen. So eine Sicherheitslücke entstehen nicht nur im Gesundheitssystem, sondern überall auf der Welt. Genau. Das ist immer tragisch, es ist scheiße auch, vor allen Dingen, wenn dadurch Daten wirklich geklaut werden, gelöscht werden. Wir merken das ja auch immer, wie doll wir teilweise zugespammt werden, auch weil wir schon wieder auf irgendwas Falsches geklickt haben oder irgendjemand auf einen Phishing-Angriff weil jemand einen Phishing-Angriff irgendwie mitgenutzt hat. Das ist nicht gut, aber da kam auch gleich Diskussion auf, warum sollten solche Daten in die Cloud und Internet, und das ist auch Gottes Willen und so weiter. Aber Freunde, so viele Daten, wie mittlerweile schon in unserer Cloud sind und wie wir natürlich überall nutzen, um unseren Alltag mittlerweile bestimmen zu lassen, da sollte man schon überlegen, was sind die Vorteile. Aber natürlich müssen wir auch immer bedenken, ja, was sind die Nachteile? Und das ist eben nur mal, dass Daten irgendwo auf irgendwelchen Servern rumschwimmen.
Man muss einfach sagen, jeder, wirklich ausnahmslos jeder, der ein Smartphone hat, hat seine Daten in irgendeiner Cloud liegen. So. Das kann man gar nicht verweigern. Du kannst, klar, deine Fotos, dass die nicht in eine Cloud reinwandern, dass die immer bei dir bleiben, das ist alles gar kein Thema. Aber verschick mal ein Foto über WhatsApp. Das ist zwischengespeichert, dort in der Cloud. Du kannst dir bei WhatsApp, hast du ja auch eine Cloud-Abrufe, wenn du zum Beispiel deine ganzen Chats wiederherstellen willst, neues Telefon und so weiter und so fort. Machst du ein Backup des Ganzen und bopp, das ist gespeichert.
Daten, die wir bei Google eingeben alleine, ja, sind überall gespeichert, zwar synonymisiert, aber sie können auf euch zugeschnitten werden, weil wir dann Cookies speichern und ähnliches dann, genau, auf deinen Rechnern gespeichert werden. Alleine, wenn ihr auf eine Webseite klickt, auf einen Link, kann ich mal so aus Softwareentwickler-Sicht sagen, habe ich so viele Daten alleine darüber, dass du nur auf einen Link, egal welchen übrigens, legale Links, davon rede ich, ne? Da kann ich sehen, von wo du kommst, mit welcher IP-Adresse, die kann man meistens auch zurückverfolgen und sagen, aha, von daher, ne? Deswegen ist VPN und sowas ein ganz großes Thema. Da sehe ich alles, wirklich. Also so viel ist nicht dein Name und nicht deine Kamera, ja, oder sowas, aber da kann ich halt echt viel nachverfolgen. Welches Rechnersystem, welchen Browser du benutzt.
Genau. Betriebssystem. Und das hat jetzt, um Gottes Willen, wir wollen echt keine Angst machen. Ne? Also Datensicherheit ist ganz, ganz oben auf jeder Liste. Rettungsdienst, aber auch alle, die damit arbeiten. Aber wir leben jetzt einfach in einem Bereich, wir geben unsere Daten ja preis. In jeder Hinsicht. Und sei es bei einer Finanzierung von einem Auto, von einem Haus, Mietverträge und so weiter und so fort. Es wird immer so sein. Und das ist nicht unfassbar toll, das sehe ich absolut ein. Aber man wird das im Leben nicht mehr rückgängig machen können.
Genau. Wir wollen euch jetzt gar nicht so viel Angst machen, aber ich fand diese Transparenz einfach mal wichtig, was heutzutage für Daten überall rumschwirren. Und wenn man sich das mal anguckt, überall, da ist echt viel, und vieles geben wir freiwillig wirklich preis. Ja. Übrigens auch unsere Gesundheitsdaten. Also das muss man einfach wirklich sagen, wie viele Menschen mittlerweile ihre Daten irgendwo eingeben, am besten bei jedem Kredit schon mittlerweile, an welchen Erkrankungen sie leiden, Versicherungsverträge, die online geschlossen werden, auch da gibt man schon mittlerweile einiges an und so weiter. Warum sollte das, was uns hilft, sprich die EPA, die im Notfall, aber auch in der Arztpraxis, in der Klinik, beim Heilpraktiker, beim Orthopäden, beim Zahnarzt helfen kann, nicht auch auf dieses System Internet, cloud-basiert, gesichert zugreifen können. Ganz ehrlich, also wir leben in 2025, wo wir mit KIs mittlerweile arbeiten, wo wir eigentlich unser gesamtes Leben um das Internet herum basteln. Warum sollten wir nicht da auch darauf vertrauen, dass unsere Gesundheitsberufe das für unseren Vorteil nutzen? Dafür sind wir ja auch da.
Richtig. Neben der Datensicherheit oder Datenunsicherheit, was eigentlich der größte Kritikpunkt in der Gesellschaft ist, aber auch von vielen Fachunternehmen, gibt es ein bisschen mehr Kritik an der EPA, auf die wir auch eingehen müssen, definitiv. Denn es wird nicht nur die technische Sicht kritisiert, auch viele Ärztinnen und doch viele Ärztinnen sagen, dass es aktuell viel mehr Arbeit bringt als weniger. Mhm. Denn, und das ist das hatten wir, glaube ich, ganz kurz, es muss alles manuell eingegeben werden.
Weil also auf
die elektronische Patientenakte, ja, weil die Schnittstellen zwischen der Praxissoftware und der EPA einfach entweder gar nicht vorhanden sind oder gnadenlos schlecht umgesetzt sind. Ja, logisch, das ist aktuell noch so. Ne, ja. Das muss man auch klipp und klar sagen, denn es wurde jetzt zack, bumm, so läuft das jetzt. Welche Schnittstellen? Da gibt es gar keine.
Würde ich mal kurz noch wieder was entgegenbringen und sagen, dadurch entstehen Arbeitsplätze. Ja, dafür kannst du Leute einstellen, die tatsächlich das einpflegen. Das müssen jetzt keine, vielleicht MFRAs schon, muss man gucken, ne? Aber da kannst du jemanden einstellen, der wirklich das Ganze führt und das erstmal aufzuarbeiten, die ganzen Stammpatienten einzupflegen. Mhm. Ja, das wird jahrelang erstmal einen Arbeitsplatz geben. Ja, warum das nicht also zum Vorteil nutzen? Ja, die müssen wir auch bezahlen.
Und kannst
aber hey,
auch,
Freunde, ne? Dafür haben wir ja wohl, genau, das Geld oder was.
Und kannst aber auch einfach gucken, da ja in vielen Arztpraxen, und da habe ich mich ja wirklich mal kundig gemacht in meiner Umgebung, die meisten MFAs auf 30 Stunden eingestellt sind, weil, ne, dadurch, dass der Hausarzt ja noch seine Hausbesuchstermine hat, geht es nicht mehr. Da könntest du Stunden schaffen. Ja. Für die, die es wollen. Ne? Also, oh Gott, ich will keinen hier zwingen zu mehr arbeiten. Aber eine Vollzeitarbeitsstelle mit 40 Stunden heißt ja auch wiederum mehr Renten, Kassen und so weiter und so fort. Ne? Das ist immer ein ganz anderes Standing denn nachher. Und natürlich auch mehr Geld. Ja, das ist, ich kann mir vorstellen, dass es eine lausige Arbeit sein kann, da vom Computer zu sitzen, alles einzugeben, aber es hat einen Mehrwert für jeden.
Ist wirklich so. Ich kenne ja auch viele Arztpraxen, zum Beispiel meine Hausärztin ist auch sehr digital unterwegs, die macht das teils auch mit ihrer Card, die sie hat, dann eben über einen gesicherten Server oder einen gesicherten Rechner mit Leitung zu Hause auch. Das heißt, ich rufe die einfach nur an, du, ich bräuchte mal dies und jenes auf meinem Dings, und dann sagt sie, guckt sie in meine Akte, die sie auch führt, rein, ach ja, Christian, okay, ja, da würde ich das mal aufschreiben, ist jetzt auf deinem, nicht auf der Karte, aber auf deinem Rezept, auf dem E-Rezept, kannst du dir abholen. Hey, super. Ne? Also besser geht es fast gar nicht. Und das hat man tatsächlich schon als Vorteil. Also viele Arztpraxen, die anfangen bei neuen Patienten zum Beispiel diese Akte von Anfang an zu führen, da ist ja nicht mehr viel Arbeit, weil da fangt ihr ja erst an mit dem Ganzen. Ne? Aber ja klar, die Menschen, die auch leben, das sind über 82 Millionen auf der, also zumindest in unserer Bundesrepublik, die muss man erstmal schön alle einpflegen und eingeben. Aber ja, lasst es doch einfach auch durch Menschen machen, die dafür extra eingestellt wurden oder Zeit haben.
Und jetzt kommt natürlich wieder der Datenschützer auch um die Ecke, die natürlich deutlich mehr Transparenz fordern. Ja. Die Patienten wollen mehr Kontrolle haben über ihre eigenen Daten, das sehe ich auch ein. Und manche wollen einfach gar nicht, dass Krankenkassen auf bestimmte Informationen zugreifen können. Obwohl es gesetzlich teilweise ja erlaubt ist. Ne? Gerade sowieso ab einem gewissen, ist ja ganz einfach, ne? Ich glaube ab 6 Wochen mittlerweile, rutscht man ja rüber ins Krankengeld. Und dann hat sowohl die Krankenkasse als aber auch der Arbeitgeber nach und nach das Recht zu erfahren, hey, was ist eigentlich los? Mhm. Man muss nicht gerade dem Arbeitgeber nicht detailliert sagen, welche Diagnose dahinter steckt. Aber man muss mal in die Schiene wandern, weil auch der muss ja gucken, wie langfristig könnte man ausfallen und so weiter und so fort, dass er planen kann, Personalbedarf. Auch die Krankenkasse hat dann ein Recht, für was geben wir hier gerade unser Geld aus? Also dein Geld
logischerweise. Durchaus. Sie werden natürlich nie so einen detaillierten Einblick bekommen wie ein Arzt, aber so wird es ja teilweise gerade diskutiert, als ob dann wirklich das Ganze auf dem Plakat draußen steht und jeder das durchlesen kann. So soll es ja auch nicht sein. Und genau, du hast es schon gesagt, ja, das ist schon so mittlerweile, dass Arbeitgeber teils dann so eine Sachen eben mit erfahren, beziehungsweise, aber das hat nichts mit der EPA zu tun, sondern das ist wirklich durch den Arzt und durch die Diagnoseschlüssel so vorgegeben. Also das ist nichts Neues.
Und da gehe ich aber auch wieder auf Kommentare ein, die gerade in deinem Post doch gefallen sind, auch des Öfteren. Warum soll zum Beispiel der Zahnarzt oder die Apotheke meine Diagnosen für 72 Stunden sehen? So, puff. Und dann dahinter mit, das will ich nicht und das geht denen gar nichts an und so weiter und so fort. Ich hab mir darüber Gedanken gemacht, wie ich jetzt in dieser Folge darauf antworte und ich kam leider zu keiner netten Antwort. Meine Antwort ist, ich muss das, und das soll nichts an meiner Art und Weise, wie ich mit Patienten umgehe, gar nicht. Ich nehme jeden Patienten gleich ernst. Aber glaub mir, wenn der Patient vorbei ist, sprich er ist im Krankenhaus, ich habe ihn versorgt, ist mir das hinterher total Wurst, was in dieser Patientenakte steht.
Ja.
Es gibt so ein, zwei Dinge, wenn es ein spannender Einsatz war, nehme ich mir mit. Ich mache mir kleine Notizen, damit ich das für meine Azubis mitbringen kann, dass ich daraus was lernen kann, vielleicht nochmal ein Nachgespräch führen kann. Aber es ist mir schlussendlich komplett Bums. Und vor allem den Namen, ehrlich, den habe ich eine Stunde später vergessen in der Regel.
Richtig. Worauf guckt der Zahnarzt? Natürlich auf die zahnmedizinischen Versorgung, aber auch bist du Makomar-Patient zum Beispiel, genau. Auch wie die, hast du eine Multiallergie gegen gewisse lokalen Betäubungsmittel? Das ist schon wichtig. Und wir beide waren es, glaube ich, nicht, aber wir waren letztens bei einer Patientin, die ist multiallergisch gegen sonst was, Lidocain und alles. Ja.
Ja, das warst du,
genau. Da hat sie, das ist doof, weil die hat dann einfach von dem Arzt das bekommen, weil sie das verschwiegen hat.
Mhm.
Ja. Und dann ist es passiert. Bestes Beispiel dafür. Ja. Hätte er mal vorher die Akte gesehen, ist schon mal eine ganz klare Sache. Apotheken sind nicht nur Verkäufer von Medikamenten. Apotheker beraten, die machen ein Studium, Pharmazie, um dich auch zu gewissen Sachen einfach beraten zu können. Das heißt, man muss für kleinste Sachen nicht immer zum Hausarzt. Man kann da auch mal zur Apothekerin seines Vertrauens gehen und sich da mal durchaus beraten lassen. Und das haben die gelernt. Und dafür ist vielleicht eine EPA in abgespeckter Form oder so ein Einblick zumindest gar nicht mal so schlecht, um vielleicht nicht was Falsches zu beraten.
Richtig, weil auch einfach die Hausärzte, man kann nicht alles auf dem Schirm haben. Mhm. Klar, mit KI und auch, wenn man ein Medikament verschreibt, sagt einem oft die Software, pass mal auf, das und das Medikament hat er auch irgendwo drin, das ist vielleicht nicht so fein. Guckt der Apotheke jetzt aber nochmal, nehmen wir irgendein Medikament, was bei einer bestimmten Erkrankung kontraindiziert ist. Mhm. Das erkennt der Apotheker.
Ja.
Die sind nämlich ziemlich schlau. Die stellen ja sogar Medikamente her.
Ja.
Also seltener mittlerweile, aber gerade in Zeiten von Covid, wo es massive Engpässe gab, weiß ich noch, der Apotheker, der bei mir um die Ecke ist, der hat die Medikamente wieder selbst hergestellt. So Standarddinger irgendwo.
So Mirakulix des Dorfes.
Ja,
ne?
Total. Also ich so, krass, also wirklich krass, dass ihr das könnt. Ja, wir haben ja studiert. Ja, habe ich noch nie gesehen.
Ja, das merkt man immer nicht,
aber die sind so. Ja. Und jetzt mal ganz kurz, um das mal faktisch darzustellen. Wir bei uns jetzt hier in der Stadt, wir haben zwischen 4 und 10 und 12, wie auch immer, Patienten in einem Dienst. Mhm. Mein Kopf würde explodieren, wenn ich mir da noch alles angucke und merken will und hinterher sagen kann, du hast, was weiß ich, mal ein gebrochenes Bein gehabt.
Ja, also ich weiß am Ende nicht mal, wen ich am Anfang hatte.
Richtig. Der nächste, ne, Zahnarzt, 20 bis 30 bestellte Patienten und dann kommt ab und zu noch ein Notfall dahinter. Mhm. Von Apotheken brauchen wir, glaube ich, nicht reden, die sind ständig voll.
Genau.
Das ist, nee.
Ja, und wir unterliegen der Schweigepflicht. Also Freunde, ja, es mag zwar komisch sein und ich finde das auch ganz spannend, weil einer hat zum Beispiel auch geschrieben, dass sie Angst vor Medical Gaslighting hat. Sprich so Vorverurteilung, wenn jemand zum Beispiel drinnen steht, dass er unter Depressionen leidet. Und ihr wisst gar nicht, wie viele meiner Patienten, die ich immer so habe, mir sofort erzählen, dass sie unter Depressionen leiden, wenn ich nach Vorerkrankung frage. Einfach so. Und da würde ich gerne auch alle meine Patienten fragen, wie viele davon von mir eine Veränderung meines Verhaltens ihnen gegenüber. Ich habe das teilweise so abgetan. Ah ja, okay, noch eine Erkrankung. Also es ist wirklich, ja, passiert. Ey, es leiden so viele Menschen unter Depression. Ich will das nicht kleinreden. Ne? Also Depression ist echt eine Erkrankung, die macht den Alltag wirklich scheiße. Ja, aber es sollte niemals passieren, dass im Rettungsdienst oder in Arztpraxen oder ähnliches man dadurch vorverurteilt wird. Aber auch es ist eine Vorerkrankung, die auch mit reinspielen kann.
Die vor allem relevant ist, genau.
Ja, natürlich. Ne? Natürlich machen sich Patienten unter Depression vielleicht mal mehr Sorgen um ihren Alltag, um gewisse Symptome, die sie auch hervorrufen. Ne? Wenn dann plötzlich das Herz pocht, wenn man Palpitationen hat, wenn man irgendwie sowas in die Richtung hat. Oder eben ja auch Stress unresistenter sind.
Und dann kommen wir und ziehen sie aus dem Alltag raus. Ne? Ja. Also das ist ohne Frage, aber es hilft uns ja trotzdem. Es hilft mir, selbst wenn, sagen wir mal jetzt als Beispiel, eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern leidet aber aufgrund dessen, dass, und ich habe es jetzt so erlebt, das hat mich auch ein bisschen berührt, das letzte Kind ist leider behindert und auf die Welt gekommen, hat einen Riesendruck, diese Frau. Von vorne bis hinten. Kriegt ein bisschen Hilfe, aber trotzdem ist da, ein Kind ist in der Pubertät, das andere macht gerade Ich-bin-alles-Phase und dann das Kind, was wirklich viel Unterstützung braucht. Die Frau war am Ende. Und die hat sich den Fuß gebrochen. Ganz stupide. Und jetzt kommen wir um die Ecke und ziehen sie da aus ihrem so halbwegs funktionierenden Leben noch komplett weg. Ja. Ne? Die Eltern der Frau haben sich um die Kinder gekümmert. Das lief alles wunderbar. Ja. Und die Eltern waren sofort, hey, wir kriegen das hin. Und ich habe im ersten Moment gar nicht das so verstanden, dass die Eltern die ganze Zeit eben bei unserer Patientin waren und sagten, wir kriegen das hin. Es wird alles gut. Es ist gar kein Problem. Da dachte ich, ja, ist doch normal. Also war mein allererster Gedanke, bis dann wirklich die Mutter der Patientin sagte, nee, also ne, seit geraumer Zeit mit Depression. Ah, okay. Finde ich super relevant. Ja. Ändert effektiv trotzdem doch ein bisschen meinen Umgang mit ihr, logisch. Pass aber auch, und jetzt mal in dieser Konstellation, ich musste sie noch ein bisschen mit Analgesie versorgen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, denn gerade eben beim Esketamin, dass ich da ein bisschen, macht jetzt ja nicht mehr das, was es eigentlich so macht. Trotzdem sage ich, okay, wir gehen da mal einen Schnuff runter mit der ganzen Geschichte. Hat am Ende wunderbar funktioniert. Und auch da musst du die Leute auffangen.
Du lässt den Rettungsdienst doch auch in deine Wohnung.
Ja, klar.
Dein Heiligtum, deine Privatsphäre. Ja, du machst die Tür auf, du lässt uns rein. Und das ist ein irrsinniger Vertrauensbeweis der Menschen, das muss man einfach sagen, den wir wirklich genießen. Und auch da Shoutout an unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen. Das ist ein Privileg, das wir haben, dass die Leute uns da reinlassen. Das müssen wir achten und schonen. Sprich also, in eine Wohnung reinzukommen und wilde Sau zu spielen, weil man genervt ist von irgendjemanden oder sowas, das ist nicht, das darf niemals passieren, nie mehr passieren vor allen Dingen. Ich weiß, es gibt solche Kollegen und wir wollen das nicht schönreden. Es gibt Menschen im Rettungsdienst, die sind so leider drauf. Ärgert mich jedes Mal, wenn ich sowas lesen muss, wenn ich sowas miterlebe auch aus ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Da könnte ich immer ausrasten teilweise, bin auch schon eingeschritten. Das soll nicht sein, Leute. Ne? Ja, die rufen uns an wegen Not. Manchmal rufen die uns auch 5-mal an und es ist nervig, es ist nervtötend. Wir versuchen das wirklich in einem Ton zu machen, aber ich glaube, das macht eine EPA jetzt nicht viel schlimmer. Oder vielleicht verhindert die das sogar, weil jetzt nimmt mal so ein Rettungsassistent, gibt's ja bei uns nicht mehr, aber so ein Notfallsanitäter diese Akte in die Hand, guckt da mal durch und sagt, ach, okay, das erklärt einiges. Ja. Ja, und dann geht man vielleicht auch wieder anders ran, verständnisvoller und so weiter. Das kann so ein EPA eben auch
machen. Man muss sich das ja auch vorstellen, denn ist da halt so ein 90-jähriges Ömchen, was dann noch alleine lebt und dann kommen da, wenn mit Notarzt, also vielleicht noch 4 gestandene Herren da rein und sagen noch, was soll das hier der Anruf so ungefähr? Ja, ja. Dann sagt sie auch nicht mehr viel.
Ich finde deine Aussage mit Ömchen immer so interessant, weil das verniedlicht das immer so, ja, obwohl das einfach eine, ja ich weiß, du magst es super als super lieb. Ich verstehe das manchmal immer so als, nimmt man nicht so ernst. Also, aber das stimmt nicht.
Mag,
das stimmt
wirklich gar nicht. Total.
Ich Riesenrespekt vor alten Menschen, die wirklich so viel erlebt haben schon in ihrem Leben und auch an Erkrankungen erlebt haben.
In der nächsten Einsatzstory, da werde ich in die Geriatrie einspringen. Ich habe Dinge erlebt. glaubt ihr nicht. Okay, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall müsst ihr dann demnächst mal reingucken. Dritter Sonntag im Monat. definitiv auch zu hören.
Und gehen wir jetzt weiter. Also am Ende müssen wir jetzt drüber reden, was muss einfach passieren, damit die elektronische Patientenakte auch bei uns funktioniert und auch für uns vor allem. Und aus unserer Sicht ist einfach klipp und klar, der Rettungsdienst, die Präklinik muss eindeutig Zugriff auf diese EPA-Infrastruktur haben. Wir müssen eingebunden werden. Mit Notfallzugriffen, mit whatever, mit Eimer-Codes, irgendwie in diese Richtung
irgendwie muss es funktionieren. Auf jeden Fall technisch sicher und vor allen Dingen auch rechtlich geregelt. Ja, dieser Zugriff, der muss niederschwellig sein, das darf nicht hochkompliziert sein mit 5000 Sachen, aber da muss ein Notfallcode drauf sein und ein QR-Scan-Berechtigungsnachweis, damit wir sagen können, hey, ich bin das und ich darf da auch zugreifen, dass nicht irgendjemand von zu Hause aus auf irgendwelche Patientenakten zugreift. Da sind wir uns einig, das muss safe sein. Dass nur, wenn du im Dienst bist, auch wirklich nur drauf zugreifen kannst und wenn du drauf zugreifst, dass man weiß, wer hat das letzte Mal darauf zugegriffen.
Genau. Ganz wichtig, natürlich, die Technik muss mobil und offline-fähig sein. Ne, auch da muss man schauen, wie kriegt man das geregelt. Alles andere ist einfach nachher auch in eine Richtung so ein bisschen realitätsfern. Und man stellt sich das mal vor, die aus dem Rettungsdienst kommen. Ihr wisst das, nachts bei -3 Grad schreibt man so einen Notarztbericht. Das ist echt anstrengend. Und dennoch da irgendwie versuchen, eine EPA auszubasteln, das kann, ich glaube, das ist wirklich denn nervraubend, wie
und
du sagtest.
In die Zukunft gucken, das muss auch in die Fort- und Ausbildung rein. Ja, das heißt also, Digitalkompetenz, das ist keine Spielerei mehr für uns im Rettungsdienst, schon lange nicht mehr. Es ist lebensrettend einfach auch. Ne? Protokolle ordentlich zu schreiben, auf so eine EPA zuzugreifen, was macht ein Notfallpass, wie auch immer. Das ist alles heute wichtig, auch zum Beispiel das Apps benutzen, ne, für die SAAs oder ähnliches.
Richtig.
Ja, Divi, alles sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen lebensrettend und das sollte uns bewusst werden. Dafür müssen wir Digitalkompetenz auch aufbauen im Rettungsdienst.
Genau. Fazit des Ganzen, damit wir heute, ach, das war schön bis jetzt, Fazit des Ganzen, wir haben, glaube ich, oder es wurde ein entscheidender Fortschritt geschaffen, der noch einige Baustellen hat, gerade natürlich in Bezug auf uns, auf die Präklinik im Rettungsdienst. Das ist ein Riesenschritt, diese EPA, aktuell steht dieses Gesamtsystem irgendwie noch so ein bisschen wackelig da, ne? Beginnt bei Datensicherheit, Akzeptanz in der Gesellschaft, aber natürlich für uns in der Präklinik, wo wir aktuell noch nichts davon haben. Und zwar absolut nichts.
Es ist eine Riesenchance auf einen echten Fortschritt, auch für den Rettungsdienst, für das gesamte Gesundheitssystem. Ja, das kann man nicht verhehlen. Aber dafür müssen eben Politik, Technik und vor allen Dingen auch die Praxis, ja, die Realität, endlich miteinander so ein bisschen reden und vor allen Dingen bitte auch den Rettungsdienst dahingehend ernst nehmen. Das ist nicht mehr nur eine Transportkomponente.
Richtig, ne? Wir machen viel an Patienten, wir behandeln ja mittlerweile. Von daher, genau, wie du sagst, es ist unumgänglich, das so zu integrieren. Und ja, wie heißt es so schön, wer zuerst kommt, braucht auch zuerst die Infos. Und das sind einfach nur mal wir in der Regel.
Genau, also liebe Entscheiderinnen und Entscheider da oben, die das Ganze jetzt aufbauen. Ja, lasst uns bitte nicht außen vor. Ja, wir wollen diese EPA nutzen. Wir finden das super spannend und klasse. Und gerne auch mit Pilotprojekten, wo das Ganze vielleicht sogar studienbasiert erstmal ausgewertet wird. Also ich werde auf jeden Fall dabei und bereit, da Einblick zu geben. Und ich bin auch gespannt, wenn wir auf die DINK gehen oder auf andere Kongresse und wir werden darüber definitiv reden, was dabei so rauskommt, Mike. Also EPA, ganz spannend. Ihr dürft sehr gerne mal Kommentare überall reinschreiben oder uns gerne auch über unser Kontaktformular eure Meinung dazu schreiben. Was haltet ihr von der EPA? Mal davon ausgehend, was bringt es für die Zukunft? Versucht jetzt noch nicht zu urteilen, was es noch nicht gibt, sprich die Zugriffe und so weiter. Und was könnte der Notfallsanitäter Böses damit machen und so weiter? Hey, ne? Also gehen wir mal davon aus, dass wir doch echt gute und nette Menschen sind, die versuchen, euch einfach nur zu helfen mit der EPA. Aber wir nehmen alle Zweifel und Diskussionen gerne an.
Genau. Und an dieser Stelle, liebe Frau Waken, jetzt als designierte Gesundheitsministerin, ich würde Sie wirklich bitten, nicht nur aus Berlin sich das mal anzuschauen, dann wirklich, wie du sagtest, ey, schaut mal ganz kurz runter wieder auf an die Basis, ne, genau wo es gebraucht wird. Ja, es brauchen auch die niedergelassenen Ärzte, die Fachärzte, Ambulanzen, Krankenhäuser, das sehe ich alles ein. Aber wir wollen jetzt mal schauen, dass wir das vielleicht nicht innerhalb von 10 Jahren schaffen, sondern vielleicht auch mal innerhalb von 1-2 Jahren. Wer weiß, was möglich ist.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt uns rein, wie man die EPA möglicherweise auch besser machen könnte. Ja, gerade was Transparenz angeht, wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt. Immer gerne reinhauen und wir würden das dann natürlich sehr gerne aufgreifen. Und wenn ihr schon vielleicht Erfahrungen mit der EPA gemacht habt, vielleicht seid ihr in Berufen, in denen ihr damit schon gearbeitet habt oder als Patient, auch das nehmen wir super gerne an. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ansonsten einfach retterview.de/fragen könnt ihr uns ins Kontaktformular schreiben. Freuen wir uns über alles Mögliche.
Oh, Das war schön. Es hat sich so viel aufgestaut die letzten Tage.
Oder? Ja. Ja, ein bisschen was rausgehauen. Ein kleines bisschen Schnuff länger gemacht, die Folge. Aber das ist ja auch richtig so. Und ich finde, das ist ein Thema, da diskutiert man immer gerne noch mal ein bisschen drüber. Ich übrigens auch jetzt. Ne? Auch unsere Kollegen fangen damit an, drüber zu reden.
Und auch noch so viele andere Themen. Also bleibt dran, bleibt immer dabei, bleibt am Ball, passt auf euch auf, habt eine ganz tolle Woche, ihr Lieben. Und wir sehen uns ja ganz bald wieder. Apropos, 2 Wochen nur noch, da sind wir in Fulda.
Stimmt, da sind wir in Fulda, auf der Rettmobil. Also schaut gerne mal rein, holt euch da gerne auch Tickets für und sprecht uns natürlich gerne an. Wir quatschen, wir diskutieren mit euch, machen Fotos, Bilder. Ihr dürft euch auf jeden Fall trauen. Und wir sind auch gespannt, was wir so erleben dort und sehen. Nicht nur an Menschen, sondern auch an Technik, Startups und was auch immer. Ja? Also bleibt digital oder analog, falls ihr im Funkloch seid. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Bis denn. Bis ciao.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Wir haben keine Funklöcher, wir sind voll digital. Nee, sobald ich die Stadt verlasse, habe ich ein Funkloch. Ist alles gut.